HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Büchler. Eigentlich wollte sie ja die Welt retten, aber dann ist sie doch erstmal bei VD eingestiegen, in die Firma ihres Vaters, Antje von Dewitz. VD steht für von Dewitz, ihren Familiennamen, und das hat sich noch der Papa ausgedacht. Aber seit 11 Jahren leitet nun die Tochter das Unternehmen mit Sitz in Obereisenbach in der Nähe vom Bodensee. Seitdem ist der Outdoor-Ausrüster grüner geworden. Antje von Dewitz legt viel Wert auf nachhaltige Produktion und will weg von ölbasierten Kunstfasern. Also eine Fließjacke aus Holz? Warum nicht? Und so rettet sie dann doch ein bisschen die Welt, auch wenn die gerade durch die Corona-Pandemie aus den Fugen geraten ist. Auch für ihr Familienunternehmen. Frau von Dewitz, in Zeiten von Videokonferenzen und Homeoffice erleben wir immer wieder spannende Einblicke in die Privatsphäre. Wir machen jetzt Radio, also ohne Bild, aber ich bin trotzdem neugierig und würde Sie gerne bitten, können Sie mir einen Gegenstand in Ihrem Blickfeld beschreiben, einer, der etwas Besonderes ist oder der Ihnen vielleicht was bedeutet?
Mal gucken, was hier steht. Also hier steht ein Bild von meinen Kindern, das die mir geschenkt haben. Das finde ich total schön. Da sind Notizzettel und darüber ist das Bild von meinen Kindern. Das strahlt mich an von meinem Schreibtisch. Und dann strahlt mich nicht an. Aber ich habe hier mal Geschenke gekriegt, so ein Nilpferd. Das liegt hier in Stein gemeißelt vor mir und schaut mich an. Und das finde ich auch sehr cool, weil das ist so für mich so das Zeichen, so in der Ruhe liegt die Kraft. Und darum habe ich das auf meinen Schreibtisch gelegt.
Das beruhigende Nilpferd, ja. Können Sie das gerade gut gebrauchen?
Ja, ich glaube, dass das tatsächlich so ein bisschen uns, also nicht das Nilpferd uns durch die Krise führt, aber so dieses, so in der Ruhe liegt die Kraft und wir kommen da gut durch, das passt ganz gut zur Corona-Krise. Also, dass wir miteinander ganz gut durchsegeln.
Okay, ich höre schon raus, Sie sind also im Office, also im Firmensitz und nicht im Homeoffice. Wie machen Sie das gerade so mit dem Homeoffice und für sich und für die gut 500 Mitarbeiter, die Sie hier haben?
Also etwa 210, 220 Mitarbeiter sind kontinuierlich im Homeoffice. Die arbeiten jetzt eigentlich fast komplett von zu Hause. Da ist immer nur da geregelt, dass einer aus dem Team eben vor Ort ist. Und ich selbst bin meistens hier in der Firma, unter anderem deshalb, weil ich das immer ganz, ganz toll fand, wenn mein Schreibtisch mittendrin ist, also so mitten zwischen Wohnzimmer, Küche, Esszimmer. Fand ich super, dass ich mittendrin in der Familie bin. Aber genau das ist in Zeiten von Corona eben der Nachteil, dass ich beim Arbeiten dann mittendrin in der Familie bin.
Ist das jetzt völlig anders als in der Zeit vor Corona, wie das in Ihrem Unternehmen geregelt ist mit dem Homeoffice und so?
Nee, eigentlich nicht. Also wir haben auch vor Corona schon die Regelung gehabt, dass jeder, der kann, also der von der Arbeit her vereinbaren kann, auch im Homeoffice arbeiten kann. Und das wurde von etwa 180 Mitarbeitern auch regelmäßig genutzt. Mhm. Was sich dadurch verändert hat, ist, das haben wir uns gerade bewusst gemacht, das fand ich ganz interessant. Es waren immer wirklich viele Mitarbeiter auch im Homeoffice, aber sobald jemand im Homeoffice war, war irgendwie so eine Barriere da. Da hat man gedacht, ah, da lässt man den mal in Ruhe arbeiten zu Hause, stört man den jetzt lieber nicht. Und das ist natürlich total weg. Homeoffice ist quasi ja das neue Nebenan. Und die Arbeit, finde ich, hat dadurch sogar noch an Effizienz gewonnen. Also ich glaube, dass wir einfach schneller und agiler geworden sind durch die Situation.
Tatsächlich. Aber Sie würden schon sagen, dass Sie auch vor Corona schon ganz schön flexibel waren, oder? Und würden Sie auch sagen, dass Ihnen das jetzt hilft, dass Sie da vorher schon ein Stück weiter waren?
Ja, mir kommt es so ein bisschen vor, als ob wir die Jahre davor für Corona geübt haben. Also wir haben einen extrem hohen Fokus auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder Beruf und Privatleben, haben also ca. 50%, die in Teilzeit arbeiten, haben Vertrauensarbeitszeit, flexible Arbeitszeiten, legen sehr viel Wert eben, dass es wirklich vereinbar ist. Und eben auch mit den Homeoffice-Regelungen haben ganz, ganz großen Wert auf Vertrauenskultur, auf ein gutes Miteinander, auf das Lösen von Konflikten schon im quasi Anfangsstadium, einfach weil wir uns gut kennen und einander vertrauen. Und all die Sachen haben uns wie vorbereitet für Corona.
Also das hilft also
auch
jetzt.
Total, auch das Thema Flexibilität. Also dadurch, dass wir eben so familienfreundlich sind, haben wir tatsächlich auch eine extrem hohe Geburtenrate bei VD. Also auf 500 Mitarbeiter kommen ca. 25 Babys pro Jahr.
Oh.
Und das führt dazu, dass wir immer so 20 bis 25 Schwangerschaften eben im Jahr haben. Und das heißt, dass wir dauernd unsere Teams umstellen müssen, weil jemand rausgeht und wieder reinkommt, rausgeht und vielleicht mit vermindertem Zeitkontingent wieder reingeht. Und das hat uns jetzt auch sehr geholfen, dass wir diese Flexibilität schon in den Köpfen hatten, dass wir in der Lage sind, auf diese Situation zu reagieren, auf die Situation, dass jetzt jemand aufgrund der fehlenden Kinderbetreuung eben nur noch abends arbeiten kann oder jemand nur noch die Hälfte arbeiten kann oder ein anderer Mitarbeiter mal ganz ausfällt jetzt, weil es gar nicht mehr zu lösen ist. Und das haben wir deshalb ziemlich unaufgeregt hier lösen können.
Das hört sich alles ganz gut an und Ihr Stimmklang ist auch der einer eher fröhlichen und optimistischen Frau. Trotzdem habe ich aber auch gelesen, dass Sie im April 36% weniger Umsatz gemacht haben. Das hört sich aber gar nicht so gut an, das hört sich eher existenzbedrohend an. Wie hat sich denn der Mai entwickelt?
Der Mai, der wird in etwa so sein oder ein bisschen besser noch als der April. Wobei sowohl April und Mai schon besser sind als unser anfangs optimistisches Szenario. Also wir sind eigentlich von all den Szenarien, die wir uns so ausgedacht hatten, haben wir auf das Optimistischste gesetzt, dass der April und der Mai sehr schlecht laufen werden und dann im Juni, dass es dann wieder losgehen wird. Mhm. Und haben danach auch unsere Kurzarbeit und alles ausgerichtet, nämlich kaum Kurzarbeit gemacht, sondern sozusagen eher in die Zukunft investiert. Und stehen jetzt vor dem Ergebnis, dass April und Mai besser sind als unser Szenario, aber wir davon ausgehen, dass es dafür länger geht. Also ist jetzt nicht so, dass jetzt im Juni schon wieder 80-90% der Umsätze zu erwarten sind, sondern dass sich das da weiterziehen wird. Mhm. Wir gehen davon aus, dass wir in etwa am Ende des Jahres mit einem Verlust von 10 Millionen Umsatz dastehen. Und das ist natürlich hart. Also das ist die härteste Krise ever bei VD, hatten wir noch nie. Aber wir werden das schaffen, ohne Entlassungen vornehmen zu müssen oder ohne finanzielle Hilfen in Anspruch nehmen zu müssen.
Wie schaffen Sie das? Haben Sie Rücklagen? Wie geht das?
Wir haben einfach über die vielen Jahre gut gewirtschaftet. Wir haben ein finanzielles, also wir haben einfach Eigenkapital. Wir haben auch einen finanziellen Rahmen durch unsere Kreditgeber, also die Banken. Und können das in diesem Rahmen auffangen. Also natürlich müssen wir auch Kürzungen vornehmen. Natürlich gibt es dann dieses Jahr keine Ausschüttung und keine Boni leider für unsere Mitarbeiter. Wird es auch nicht geben, wenn wir Minus sind. Und auch für die Gesellschaft wird es keine Ausschüttung geben. Also überall gibt's nichts. Aber wir schaffen es trotzdem eben durchzugehen durch die Krise. Und ich glaube, dass wir da auch gestärkt daraus hervorgehen werden, dass es nächstes Jahr wieder besser geht.
Hilft es Ihnen eigentlich, dass jetzt doch Urlaub gemacht werden kann, dass die Menschen trotz Corona wieder verreisen können?
Ja, das ist eine ganz große Voraussetzung. Also einerseits die Ladenöffnungen, die haben uns eben Ende April in Deutschland zumindest schon gezeigt, dass das da wieder aufwärts geht seither, dass da wieder überhaupt Konsum stattfindet in unserem Bereich. Und zum anderen, jedes Mal, wenn so eine Regelung fällt, eben man darf wieder in die Berge gehen, man darf wieder in ein anderes Land reisen, merken wir auf jeden Fall, dass das sich in Umsätzen auch niederschlägt. Mhm. Dass man jetzt keine Fernreisen machen kann oder so, glaube ich, ist für unsere Branche, die Outdoor-Branche, gar nicht dramatisch. Also ich glaube, wir hatten das ja schon mal erlebt, 2008, 2009 in der Finanzkrise, als ja auch, da sind zwar nicht die Fernreisen ausgeblieben, aber die sind vielleicht ausgeblieben, weil man sich's nicht leisten konnte. Und jetzt ist es ja auch so diese Mischung aus, die Leute haben nicht so viel Budget in der Tasche aufgrund von Kurzarbeit, sie dürfen keine Fernreisen machen. Und ich glaube, es wird einen ähnlichen Effekt auslösen wie eben zu Zeiten der Finanzkrise, dass man sich dann darauf besinnt, auf die kleinen Fluchten, auf das Schöne im Umfeld, auf die Reise in Deutschland, die Wanderung durch den Harz oder was auch immer. Und also in der letzten Krise hat im längerfristigen Effekt Outdoor davon profitiert.
Hm. Und zu Hause braucht man auch einen gescheiten Rucksack oder gute Schuhe. Sagen Sie, haben Sie eigentlich jetzt in den letzten Wochen mal über staatliche Hilfen nachgedacht? War das für Sie ein Thema, für VD?
Ja, definitiv. Also als staatliche Hilfe haben wir auf jeden Fall schon mal Kurzarbeit in Anspruch genommen. 30% unserer Mitarbeiter waren in Kurzarbeit, also zumindest für nicht ganz einen Monat. Und Kredite haben wir uns auch mal wieder gefragt, wie kann das sein, dass wir keine brauchen oder wir glauben, wir kommen gut durch aus eigener Kraft und gleichzeitig ist dann Adidas und ein Puma, die sofort irgendwie so riesenhohe Summen abrufen. Wie kann das sein? Und haben das aber jedes Mal wieder ordentlich geprüft und gesagt, nee, wir schaffen das, das geht schon. Wir haben gut gewirtschaftet, das packen wir. Aber nachgedacht darüber haben wir auf jeden Fall.
Okay. Hi Info, das Interview mit Antje von Davids, der Chefin des Outdoor-Ausrüsters VD. Und sie hat uns gerade erzählt, wie sie bislang mit ihrem Unternehmen durch die Krise gekommen ist. Und Frau von Davids, gerade ist ihr Buch erschienen. Mut steht uns gut, heißt das. Und da habe ich auf Seite 135 die Überschrift gelesen, Wachstum ist nicht alles. Und in diesem Kapitel kritisieren sie dann, dass so bei Kreditvergaben oder bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen oder auch bei der Bemessung von Steuern zu wenig berücksichtigt wird, ob Unternehmen was fürs Gemeinwohl tun, ob sie nachhaltig produzieren oder welche Verantwortung sie übernehmen. Derzeit wird ja von der Bundesregierung sehr viel Geld verteilt. Darin liegt ja eigentlich auch eine Chance, die Hilfen an Bedingungen zu knüpfen, zum Beispiel mit Blick auf unser anderes großes Problem, den Klimawandel. Haben Sie den Eindruck, dass die Bundesregierung diese Chance nutzt und ob das da genug passiert?
Das ist das Thema, was mich gerade wirklich tief bewegt, ob die Chance ergriffen wird. Ich kann es noch nicht absehen. Ich finde, dass wir bisher sehr gut durch diese Krise geführt sind, also sowohl hier in Baden-Württemberg als auch in ganz Deutschland. Ich finde, dass wirklich hervorragendes Krisenmanagement gemacht wurde. Wir liefern ja nach ganz Europa und haben da festgestellt, also der Lockdown in Deutschland war bei weitem nicht so schlimm wie in anderen Ländern. Also wir haben immer noch Umsätze machen können, auch bei diesem Lockdown hier in Deutschland, im Gegensatz zu Spanien, Großbritannien, Italien, wo wir einfach auf null runtergefahren sind, ja, in der Zeit. Aber ob die Krise jetzt wirklich gut gemanagt ist, zeigt sich tatsächlich für mich jetzt auch, wie jetzt so Konjunkturpakete gestaltet werden. Ob da der Versuchung oder dem Druck nachgegeben wird, um quasi sofort kurzfristige Hilfen für Industrien, die nicht zukunftsfähig aufgestellt sind, die nicht so aufgestellt sind, dass sie dazu beitragen, dass die Wirtschaft in Deutschland sich nachhaltig ausrichtet, dass wir Maßnahmen schnüren gegen die Klimaerwärmung, dass wir Zukunftstechnologien haben. Da muss rein investiert werden. Und da bin ich echt gespannt, ob der Spagat gelingt.
Ja, und gerade diskutieren wir über Abwrackprämien zum Beispiel für Autos.
Das ist ja schon fast zynisch, also eine Abwrackprämie jetzt in der Situation. Das erscheint mir wirklich nicht als richtig gute Maßnahme.
Sagen Sie doch mal drei Bedingungen, an die Sie so Förderung knüpfen würden für die Wirtschaft. Wovon würden Sie das abhängig machen? Mal drei Stück.
Also um den Konsum zu fördern, würde ich sagen, okay, dann lass uns doch die Produkte fördern, die wirklich tatsächlich durch und durch nachhaltig sind. Da gibt es im Textilbereich den grünen Knopf. Oder wer jetzt in dieser Krise wahnsinnig leidet, sind die Recycler, weil der Ölpreis ist so niedrig, dass recycelte Kunststoffe, die fallen ab, die werden im Vergleich so teuer, dass es sich gar nicht mehr lohnt, sozusagen Recycling aufzunehmen. Das heißt, diese ganze Kreislaufwirtschaft ist gerade dabei, die Struktur, die aufgebaut wurde, ist gerade in Gefahr, wieder zusammenzufallen, weil die Nachfrage nicht mehr passt und die Preise zu hoch sind, weil der Ölpreis so günstig ist. Mhm. Da würde ich rein investieren. Solche zukunftsträchtigen Strukturen, da würde ich rein investieren. Ich würde in den Nahverkehr investieren. In dieses zarte Pflänzchen, das sich jetzt hier zum motorisierten Individualverkehr immer stärker rausgebildet hat, vor Corona und jetzt auch in Corona. Einerseits natürlich beschränkt durch Corona, aber andererseits eben auch durch so Alternativen wie Fahrrad und Bike.
Und was ist mit der großen deutschen Automobilindustrie? Braucht die keine Förderung?
Lass uns doch dahin gucken in der großen deutschen Automobilindustrie, welche Konzepte innerhalb der Automobilindustrie vorliegen, die zukunftsfähig und nachhaltig gestaltet sind. Die können da meinetwegen gerne auch mitgefördert werden. Ich würde nur nicht einfach eine breite Massenförderung machen, die alle Technologien gleichermaßen fördert, obwohl wir teilweise Technologien ablösen wollen.
Wie optimistisch sind Sie denn? Glauben Sie, dass sich nach dieser Krise vielleicht eine neue Art des Wirtschaftens durchsetzen wird? Also mit einer anderen Haltung zu Umwelt, Klima und den natürlichen Ressourcen?
Wenn ich jetzt nur auf die Konsumenten und auf die Nachfrage schaue, dann bin ich total optimistisch. Das war die letzten 2-3 Jahre vor Corona schon ganz deutlich absehbar, ja, dass die Menge derer immer größer wird, die bewusst einkaufen, die sich bewusst gemacht haben, dass ihr Konsum auch darüber entscheidet, wie diese Welt gestaltet ist, wie fair und wie nachhaltig oder wie umweltfreundlich diese Welt gestaltet ist. Das haben sich immer mehr bewusst gemacht und immer mehr haben dieses Bewusstsein entwickelt, ich möchte eigentlich mit gutem Gewissen einkaufen. Und Corona stärkt das nochmal ganz, ganz extrem. Also die Krise führt dazu, dass man sich zurückgeworfen ist auf sich selbst, dass man sich der Zerbrechlichkeit der Umwelt bewusst wird, dass man sich hinterfragt und andere und Wirtschaftsweisen auch hinterfragt. Also von der Seite die Nachfrage auf jeden Fall. Bei der Politik bin ich mir nicht so sicher. Okay. Also ob das dann auch in die Richtung gefördert wird, da habe ich so meine Zweifel. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Genau. Und wir werden das beobachten. Frau von Dewitz, wer bei HR Info das Interview zu Gast ist, bekommt immer auch ein Päckchen gepackt. Also es gibt immer eine kleine Überraschung in einer Box. Jetzt sitzen wir natürlich nicht zusammen in einem Studio, sondern Sie im Office, ich im Homeoffice. Deshalb würde ich für Sie mal in die Kiste reingucken, wenn das okay ist.
Ja, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt.
Ja, warte, ich muss mal gerade. Aha, also drin sind jede Menge Holzschnitzel, Buche und Eukalyptus und ein Fläschchen Rizinusöl. Können Sie damit was anfangen?
Vermutlich ist es eine Anspielung auf unsere Materialien, die wir einsetzen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, innerhalb der nächsten 4 Jahre unsere Produkte entweder aus recycelten oder aus biobasierten Materialien zu machen. Also wir sind jetzt etwa bei 45% unserer Kollektion hat schon biobasierte oder recycelte Materialien und wir wollen innerhalb der nächsten 4 Jahre über 90 kommen. Und recycelt ist klar, kennt jeder, aber biobasiert ist eben extrem spannend.
Also Holz finde ich jetzt spannend, ne? Holz.
Genau. Ah, ja, stimmt, das ist ja. Nee, das ist ja. Ja, genau, das ist ja auch biobasiert.
Ne, also ein Fließjacke aus Holz, ein bisschen sperrig,
Holzfaser,
oder?
Genau. Ah, okay. Denkt man, kann doch gar nicht sein. Kratzt doch, ist doch ganz furchtbar, ist überhaupt nicht so. Also eine Fließjacke aus Holzfaser ist genauso kuschelig, genauso wärmend, aber ist eben basiert nicht auf Rohöl, sondern auf Holz tatsächlich, auf Holzfasern. Und hat den Vorteil eben, dass jetzt gerade, wenn man an das Thema Mikroplastik in den Meeren denkt, dass wenn da kleine Spitzen abbrechen von einer langfaserigen Fließjacke, dass sich die Holzfaser tatsächlich biologisch einfach auflösen kann, organisch auflösen kann in den Meeren. Mhm. Also so eine Lösung dafür auch. Und biobasierte Materialien sind, also der Verzicht auf Rohöl in den Materialien ist natürlich gleichzeitig auch eine Einsparung an CO2-Emissionen.
Ja, und das Rizinusöl? Das kenne ich so als Hautpflege.
Nee, auch. Also da muss ich das so vorstellen, eben Kunstfasern in so einer Regenjacke ist aus Kunstfasern und Kunstfasern basieren herkömmlicherweise auf Rohöl. Und da hier wird Rohöl rausgenommen und Rizinusöl reingemacht. Und das heißt, wir experimentieren damit ganz stark mit, haben jetzt schon eine Jacke aus Rizinusöl, eine kurze Hose, jetzt bekommen wir eine Trekkinghose. Und das, also ich finde, mich begeistert das selbst total stark, weil einerseits finde ich die Entwicklung natürlich toll, auf Rohöl verzichten zu können, immer stärker. Und gleichzeitig gerade bei dieser Trekkinghose, die wir jetzt eben aber erst für nächste Saison auf den Markt bringen, die ist dann auch noch leichter, abriebfester, atmungsaktiver. Und das begeistert mich total, weil oftmals ist in den Köpfen ja so ein Widerspruch zwischen Nachhaltigkeit und Funktion. Und ich finde es immer super schön, wenn man einfach beweisen kann durch Innovationskraft, hey, nachhaltiger bedeutet nicht gleichzeitig, dass es weniger Funktion hat, sondern vielleicht
aber
sogar mehr.
Ich habe das Gefühl, das bedeutet aber schon, dass es ein bisschen aufwendiger und wahrscheinlich auch ein bisschen teurer ist. Ich habe vorhin noch mal in Ihrem Online-Shop geguckt. Ihre Produkte sind jetzt nicht günstig, aber sind auch nicht deutlich teurer als die anderen Outdoor-Ausstatter. Wie können Sie da im Wettbewerb bestehen, wenn Sie so einen Aufwand mit der Produktentwicklung oder mit der Materialentwicklung betreiben? Wie geht das?
Also es ist auf jeden Fall definitiv eine Herausforderung. Also wir haben mehr Kosten durch die Produktentwicklung, durch die teureren Materialien, durch die Audits, die wir haben, weil wir den höchsten Standards in Chemikalienmanagement folgen, auch durch die Sozialstandards, Fairwear in den Produktionsstätten. Also wir haben viel mehr Kosten und wir können die tatsächlich nicht immer weitergeben. Also gerade bei so Neuentwicklung von Materialien können wir den Preis, den es mehr kostet, meist nicht direkt gleich weitergeben. Wie machen wir das? Wie können wir trotzdem Schritt halten? Wir sparen ein im Marketingbudget. Wir haben ein viel, viel kleineres Marketingbudget als viele unserer Wettbewerber. Mhm. Wir haben natürlich auch, wir sind kein Shareholder-geführtes Unternehmen. Das heißt, wir müssen nicht wir werden nicht alle 3 Monate auf Kennzahlen überprüft, um dann, ja, dass der Shareholder dann wieder ihre Shares rausnehmen sozusagen. Also wir können langfristig den Kurs fahren. Wir halten das Geld zusammen sozusagen und investieren damit Innovationen. Aber der Weg ist wirklich schwer. Also es ist wirklich eine Herausforderung, weil was wir damit machen, ist aus meiner Sicht unternehmerische Verantwortung übernehmen, dafür Sorge zu tragen, dass wir mit unserer Art, wie wir wirtschaften und der Art, wie wir unsere Produkte gestalten, Mensch und Natur nicht schaden. Das ist unser großes Bestreben. Aber das wird in diesem Wirtschaftssystem einfach sehr schwer gemacht. Und es gibt ja nicht irgendwie jetzt einen Biomarkt für Outdoor-Produkte, wo ich dann meine Produkte für 20% mehr verkaufen könnte, so ähnlich wie im Lebensmittelbereich, sondern ich hänge ja meine Produkte neben die der Wettbewerber, die das vielleicht weniger ausgeprägt tun und damit auch weniger Kosten haben. Aber der Konsument, der ist einfach gewisse Preislagen gewöhnt und da kann man nicht einfach so schnell rübergehen.
Ist denn diese Produktion, diese Art von Produzieren auch ein Argument, wo Sie mitkriegen, also unsere Kundschaft honoriert das?
Viel mehr als in der Vergangenheit. Also als wir damit begonnen haben, 2009 uns so intensiv nachhaltig auszurichten, so konsequent, da hat wirklich kein Mensch danach gefragt. Also die Gruppe der Menschen, die das interessiert hat, war extrem klein. Also auch unsere Händler, unsere Banker, unsere Mitarbeiter waren alle extrem skeptisch, ob das überhaupt was bringt und was es denn soll. Interessiert doch keinen. Und innerhalb der letzten 10 Jahre hat sich da unheimlich viel getan. Also wie vorhin schon erwähnt, so die 2-3 Jahre vor Corona, die waren nochmal so richtig einen wahnsinnigen Schub, auch initiiert oder mit gepusht durch die Kinder auf der Straße, durch Fridays for Future. Das hat einfach das Bewusstsein geschärft. Immer wenn das Bewusstsein geschärft wird für die Herausforderungen, dann werden auch die Lösungen besser honoriert. Das heißt also, die Nachfrage ist definitiv gestiegen. Das Preisbewusstsein für wahre Preise, für die wahren Kosten ist ein bisschen höher geworden. Also ist ein bisschen mehr Bereitschaft da, mehr dafür auszugeben, aber noch nicht auf dem Level, was es eigentlich wirklich kostet.
Mut steht uns gut, heißt Ihr neues Buch, was Sie geschrieben haben, Antje von Dewitz. Und ich finde ja, der Titel passt auch ganz gut zu unserem Gespräch hier, wenn ich Ihnen zuhöre. Sie sind keine, die in der Corona-Krise den Mut verloren hat, oder?
Nee, gar nicht. Also ich habe das vorher schon gesagt, mir kommt es so ein bisschen vor, als ob wir die Jahre vor Corona genau dafür geübt haben. Einerseits, was so unsere Kultur, unser Miteinander angeht, andererseits eben auch die Art und Weise, wie wir unsere Produkte machen. Denn ich spüre schon, dass jetzt in der Corona-Krise immer mehr Menschen darüber nachdenken, was brauche ich denn noch und was kaufe ich denn jetzt wirklich ein und womit tue ich das Richtige. Und wir haben eben auch vor Corona schon eben ganz viel Bemühungen draufgesetzt, so auch Reparatur, dass man unsere Produkte leicht reparieren kann mit Anleitung im Internet, dass man unsere Produkte auch mieten kann, dass man einfach wirklich darauf hinarbeitet, dass die Entscheidung dann für ein Produkt auch wirklich hält, nachhaltig ist sozusagen, die Entscheidung auch nachhaltig sein kann. Auch da, genauso wie das, was wir intern für unsere Kultur und für das Miteinander gemacht haben, habe ich das Gefühl, das ist genau das, was die Zeit jetzt eigentlich braucht.
Vieles von dem, was Sie jetzt beschreiben, haben Sie ja in Ihrem Buch auch aufgeschrieben. Warum haben Sie sich diese Zeit genommen, dieses Buch zu verfassen? Sie führen ein Unternehmen, Sie sind Mutter von 4 Kindern, Sie sind Ehefrau und vielleicht wollen Sie auch ab und zu nochmal Freizeit haben. Schließe ich daraus, Sie haben auch eine Mission, so ein bisschen die Mission Welt retten?
Also als Kind wollte ich definitiv die Welt retten. Das war der Traum. Ja, hatte dann auch tatsächlich während meines Studiums ganz viele Praktika gemacht im Bereich NGOs, also bei vielen Umweltorganisationen und Ähnlichen. Und warum habe ich das Buch geschrieben? Schon, weil ich gespürt habe, dass das schon von Interesse ist, weil wir als Unternehmen Verantwortung übernehmen für Umwelt und für Menschen und das wirklich glaubhaft tun und in die Tiefe tun und ganzheitlich tun und wir schaffen es dennoch, in diesem Markt gut bestehen zu können.
Wären Sie nicht eigentlich auch gut bei Greenpeace oder beim WWF aufgehoben?
Ja, das war ja ursprünglich, dachte ich, dass ich eines Tages da landen werde.
Und dann sind Sie aber doch in der Firma Ihres Vaters gelandet. Das letzte aller Praktika war dort und das hat dann ja auch den Ausschlag gegeben. Stimmt es eigentlich, dass Sie am ersten Arbeitstag im Jahr 1998 gemerkt haben, dass Sie mit Ihrem ersten Kind schwanger sind?
Ja, genau. War ganz hilfreich, um von Anfang an mein unternehmerisches Arbeiten so auszurichten, dass es wirklich vereinbar ist mit Kindern und Familie. Ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, dann hätte ich vermutlich erst bewusst mich 10 Jahre später für Kinder entschieden und hätte vielleicht die 10 Jahre mit einem ganz anderen Bewusstsein, dann wäre ich an die Arbeit reingegangen und hätte vielleicht viel weniger Verständnis gehabt für die Sorgen und Nöte von Eltern mit Kindern, die bei uns arbeiten.
Also das hat schon auch die Einstellung von VD zu Familie und Frau gekennzeichnet, das, was Sie selbst erleben und selbst leben.
Ja, also ich muss dazu sagen, dass mein Vater schon immer sehr, sehr familienfreundlich hier ausgerichtet war. Also auch das Kinderhaus ist ja 2001 entstanden, also das habe ich gegründet, aber quasi schon auf Anregung meines Vaters.
Also ein Kinderhaus für Ihre Angestellten, ne? So.
Genau, Kinderhaus für, aber auch öffentlich, also halb Kinder, VD-Kinder, halb externe Kinder. Aber so quasi meine eigene Einstellung und Politik hat definitiv die eigene Erfahrung ganz stark geprägt.
Ja, und davon profitieren heute Ihre Angestellten. Vielen Dank, Antje von Dewitz. Ich bin Stefan Büchler und das war HR Info das Interview. Unser Gespräch gibt es natürlich auch als Podcast bei hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek.